Ja, liebe Geschwister, ich habe jetzt wieder die Aufgabe, euch ein wenig auszubremsen. Jo, jetzt wird auch schon gleich getrommelt. Also, es ist schön, dass wir uns so viel zu sagen haben, aber wir müssen auch jetzt ein bisschen was anderes hören als von dem Irdischen, wieder das himmlische Wort. Ich beginne auch diesen Abend im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nun hat es ja schon Tradition in der sechsten Woche, dass ich immer wieder kurz etwas zu dem Wochenpsalm gesagt habe, Wochenspruch gesagt habe. Und vielleicht habt ihr den auch heute zu Hause schon gelesen. Der wird hier auch unterschiedlich wiedergegeben. Ich will jetzt hier nicht viel Zeit verschwenden, aber einmal ganz kurz aus Sacharja 9, Vers 9 ist ja der Vers. Und ich will einmal jetzt den im Kontext stellen, das heißt also Vers 8 und 10 nehme ich dazu. Wir kennen 9, aber es ist auch vielleicht gut, einmal Vers 8 und 10 oder bis 10 zu hören. Es heißt da, ich will mich selbst als Wache um mein Haus lagern, so dass keiner dort hin und her ziehe und nicht mehr der Treiber über sie komme, denn ich sehe nun darauf mit meinen Augen. Und dann kommt jetzt dieser bekannte Vers, du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Dann geht es weiter. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen, von einem Strom bis an das andere Ende. Wir verstehen jetzt hier in diesem Kontext, dass es um Not geht, um Krieg geht und dass jetzt der König dafür sorgen wird, dass Ruhe herrschen soll. Also in Vers 9 ist der Herr, Jahwe ist der Sprecher, und der Prophet ist sein Sprachrohr. Lest Vers 9 noch einmal. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Das ist also ein Parallelismus, wie wir im Alten Testament immer wieder finden. Der Grund ist, siehe, dein König kommt zu dir. Wie ist er? Er ist gerecht und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Wenn wir das natürlich lesen, entstehen bei uns die Bilder vom Palmsonntag, wo Jesus wirklich einmarschiert oder es einreitet auf einem Esel füllen. Israel sehnte sich schon immer danach, Frieden zu haben. Und hier wird Jahwe sie vor den mächtigen Feinden bewahren. Und das ist nichts anderes auch für uns. Wir sehnen uns auch nach Frieden. Gerade wenn wir jetzt so in der Mitte der Woche aus dem Alltag kommen, wo wir es mit Lügen zu tun haben, mit Intrigen, mit falschen Absprachen, mit irgendwelchen Sachen, die geschwindelt werden, die nicht in Ordnung sind. Da ziehen wir uns auch so gerne zurück und kommen nach Hause und wollen einfach nur unsere Ruhe haben. So ist es in der Seele für uns, wie auch in dem Äußeren. In Ländern, in denen jetzt Krieg herrscht, und es sind über 30 Länder, wo man es wirklich sagen kann, weil auch da ist die Statistik einfach so, dass man erst sagt, ab 10.000 Tote reden wir von einem Krieg. Ne? Bürgerkriege werden da schon mal ausgenommen und solche Sachen. Es gibt so viele Unruhe, so viele Länder, so viele Nöte, wir sehen das. Und so wie die sich nach Krieg, nach Frieden sehen, so sehen wir uns auch nach Frieden. Und Gott möchte uns diesen Frieden schenken, auch in diesem Abend. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du weißt, was wir benötigen, dass du weißt, dass wir jetzt zur Ruhe kommen möchten, um uns auf dein Wort konzentrieren zu können. Hab Dank, Herr, für die Geschwister hier im Raum, hab Dank für die, zugeschaltet sind. Danke für deinen Frieden, den wir empfinden dürfen, wenn wir in deinem Wort trachten, und wenn wir uns nach deinem Willen ausstrecken. Amen. Ja, das ist mir, glaube ich, gerade entglitten. Ne? Ich habe euch hier noch gar nicht begrüßt im Gemeindesaal. auch die Geschwister im Internet und am Telefon nicht. Ich freue mich immer wieder, wenn ich auch da Reaktionen bekomme. Die ein oder andere E-Mail ist immer dabei. Das ist auch schön, in dieser Kommunikation zu stehen. Wir kommen heute zur Kolosser 3, die Verse 16 bis 17. Ich lese sie erst immer im Zusammenhang und gehe dann ein Stück weit in die Einzelauslegung, so wie ihr das ja zwischenzeitlich auch kennt. Der erste Punkt, den ich hier habe, ist mit Jesus Christus danken. Und da schreibt der Apostel Paulus jetzt der Gemeinde zu Kolosser auch noch uns: Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ja, das ist alleine schon ein ganzer Abend, den man damit füllen könnte, was hier drin steht. Ich fange jetzt einmal an mit Vers 16, ganz langsam. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ich komme im Laufe des Abends immer wieder da zurück. Die Schrift ist unser Bauplan. Wenn wir also zum Beispiel ein Haus bauen wollen, oder eine Parzelle, einen Schrebergarten, was immer wir bauen wollen, brauchen wir einen Plan, müssen wissen, was wir bauen wollen. Und dazu gehört natürlich das Unterschiedliche, ob ich eine Brücke baue oder ein Hochhaus oder eine Eisenbahnbrücke, vielleicht unterschiedlich noch einmal von einer Autobahn. Also ich muss wissen, was ich tue. Das ist also schon mal hier, wenn ich eine Gemeinde gründen will oder eine Familie, dann muss ich mich nach dem Wort Gottes richten und ausrichten. Das muss mein Plan sein, komme ich aber später noch deutlicher zu in wenigen Minuten. Was wir jetzt hier sehen ist, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das ist hier der entscheidende Punkt. Das Wort soll bei uns zu Hause sein. Und wiederum, wir sollen in dem Wort wohnen. Die Gemeinschaft mit Christus, seine Gegenwart, haben wir in dem Wort Gottes. Also wenn wir unsere Schrift lesen, dann haben wir Gemeinschaft mit Gott. Weil sein Heiliger Geist atmet uns in dem Text entgegen. Alle Worte, die inspiriert sind, sind ja Gott gehaucht. Die wurden ja von Gott eingegeben in die Menschen. Und das heißt, wenn ich jetzt in der Schrift lese, atme ich Wort Gottes. Ich höre ihn reden, wie er spricht. Ich sehe ihn vielleicht sogar vor Augen, wie er handelt. Und für uns ist erstmal das Wort Christi, unsere Schrift, so wie wir sie haben. Und wir können uns nicht reich genug einschätzen, dass wir sie haben dürfen in unserer Muttersprache. Ein unglaubliches Geschenk. Ein unglaubliches Geschenk. Das Wort Christi ist also jetzt die Grundlage für die Gemeinde. Natürlich jetzt auch für Kolosser die Gemeinde, die als erstes diesen Brief natürlich lesen durften. Wir dürfen das jetzt nicht vergessen. Wir dürfen uns auch nicht daran gewöhnen, dass wir alle Bücher der Schrift zusammen haben, als eine Sammlung. Das war früher am Anfang nicht. Aber sie haben jetzt das Wort und das soll reichlich unter ihnen wohnen. Da sollen sie lesen. Die Gemeinde ist aufgebaut auf das Fundament Christi. Das ist jetzt die erste Referenz, die ich euch mitgebracht habe, aus 1. Korinther 3, 11. Das habt ihr, könnt ihr mitlesen. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Jesus Christus ist das Fundament. Aber wir wissen auch aus anderer Schriftstelle, Jesus Christus ist der Eckstein. Nun ist unsere Architektin gerade gegangen, die könnte jetzt viel besser erklären als ich, wie wichtig das ist. Aber vielleicht gibt es ja auch einige unter uns hier oder auch im Netz, die schon einmal gebaut haben. Wenn ich das Fundament habe, dann ist der erste Stein der Eckstein. Und von diesem Stein aus wird alles gemessen. Die Länge, die Höhe, die Breite. Und wenn dieser Stein nicht richtig sitzt, wird alles andere schräg und schief. Deswegen ist der Eckstein das Wichtigste, worauf sich alles andere ausrichtet. Wenn ich zum Beispiel sage, nach 2,70 Meter kommt eine Tür, ja, nach welche 2,70 Meter? Von wo messe ich denn? Ich brauche einen Fixpunkt und das ist Jesus Christus. Er ist das Fundament und er ist der Eckstein. Und nach diesem Eckstein wird alles ausgerichtet. Also ihr könnt euch das vorstellen, als hier der Bremer Dom gebaut wurde, zur damaligen Zeit gab es auch Bauingenieure in ihrer Art und Weise. Und man nannte sie im Griechischen eben Episkopos, das war der Bauoberaufseher. Und da mussten sich alle Handwerker drunter stellen, was er gesagt hat, das gilt. Und er hatte eine Vision, er hatte eine Ahnung, was gebaut werden soll. Und so ist es auch bei Jesus Christus. Er ist unser Fundament und er ist unser Eckstein. Und wenn wir da etwas vernachlässigen, dann wird nachher der ganze Bau in sich nicht stabil. Nicht nur, dass er nicht schön wird, sondern er ist auch dann unstabil. Und das haben wir jetzt auch wieder dabei in Epheser 2, Verse 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der heiligen Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinandergefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das Wort Christi soll also jetzt in der Gemeinde und in den Herzen der Gläubigen wohnen. Mit anderen Worten, er soll wohnen und wenn er da wohnt, dann wird es auch wachsen in den Herzen der Gläubigen. Gott wollte ja schon immer unter seinem Volk wohnen. Im Paradies, in der Stiftshütte, im Tempel und jetzt durch den Heiligen Geist in uns. Wohnen heißt also daheim sein, nicht zu Besuch. Also wir sollen, ich sage das jetzt mal so ein bisschen überspitzt, ich weiß, dass einige das nicht anders können, aber wir sollen keine Wochenendbeziehung mit Gott führen. Einige haben ja so Wochenendbeziehungen aus beruflichen Gründen, was sicherlich nicht ideal ist. Aber damit ist nicht gemeint Freitags Jugendstunde, Sonntags Kirche und that's it. So ist das nicht gemeint, sondern wohnen. Und hier ist jetzt das Schlüsselwort bleiben. Wir erwarten jetzt zum Wochenende Gäste und danach das Wochenende kommen unsere Kinder. Aber sie bleiben nicht. Sie kommen Gast als Gast. Aber hier geht es um das Wohnen und das Bleiben. Johannes 8, 31, 32 habt ihr. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wer spricht hier von dem Bleiben? Ein ganz wichtiger Punkt. Ich kenne das als Vater und oft auch im Reisedienst, als wir Missionar gewesen sind. Da musste ich quer durch Deutschland reisen, viele Gemeinden besuchen, viele Vorträge halten. Man kommt da locker auf 40.000 Kilometer im Jahr, weil man ständig unterwegs ist, kreuz und quer und so weiter. Und dann war immer so, bleib doch noch ein paar Minuten, bleib doch noch. Und ihr kennt das alles, wie schwer das ist, am Bahnhof, am Hafen, am Flughafen und so weiter Abschied zu nehmen. Ach, bleib mit deiner Gnade. Ja? Das Bleiben, das ist doch das Wichtige. Johannes 15, Vers 4, auch das könnt ihr mitlesen. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Das Bleiben im Wort Christi ist das einzige Mittel, uns gegen die Irrlehrer zu schützen, von denen wir am vierten Abend am 15. November gesprochen haben. Von dem Bleiben spricht auch die Apostelgeschichte, das war in der ersten Gemeinde. Dort wohnte das Wort Gottes übermäßig bei ihnen. Apostelgeschichte 2,42 habt ihr, könnt ihr mitlesen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das hat die Gemeinde ausgezeichnet, dieses Bleiben. Und das ist hier in unserem Text in Apostelgeschichte der Vers 16b. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Da schreibt er jetzt also einer Gemeinde, die nicht die Bibel hatten, wie wir sie kennen, die nur den Brief hatten, und da sollen sie jetzt in dem Brief vorwärts und rückwärts aufrollen, lesen und studieren. Und das hat der Apostel Paulus für sich und seine Mitarbeiter auch beansprucht. In Kolosser 1,28, ganz am Anfang, haben wir gelesen, denn Christus, den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einem jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Könnt ihr also nachlesen, Kolosser 1,28, da heißt es schon, lehrt alle Menschen. Das ist auch der Missionsbefehl, dass wir lehren sollen. Es geht also im Wesentlichen um die Inhalte der christlichen Lehre. Was das bedeutet, komme ich gleich zu. Ein Exkurs vielleicht mal an uns. Wenn wir das Matthäusevangelium aufschlagen, dann werden wir feststellen, dass wir 5 Redeeinheiten haben. Wir haben als erstes haben wir die Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7. Dann haben wir in Kapitel 10 die Aussendungsrede, in Kapitel 13 die Himmelsreichsrede, in Kapitel 18 die Gemeinderede und in Kapitel 24, 25 die Endzeitrede. Und es ist gut möglich, kein Widerspruch, dass die erste Ausgabe des Matthäusevangeliums nur diese Redeinhalte hatte. Dass es nur diese 5 Redeinhalte hatte, angelehnt an die 5 Bücher Mose oder wie wir auch in dem Psalm 5 Psalmbücher haben. Und dass dann in einer zweiten Überarbeitung Kapitel 1 bis 4 vorgeschrieben wurde vor 5 und 7 und dann Kapitel 8 und 9 dazwischen kam, was wir jetzt als 10 haben. Versteht ihr das? Dass es also quasi zusammengesetzt wurde. Auffällig ist, wenn wir das Matthäusevangelium einmal studieren, dass alle diese Redeblöcke immer einen selben Übergang haben. Nach einer Rede kommt dann eben andere Handlung, aber während der Rede ist es reine Rede Jesu. Und gut möglich, dass das damals in den ersten Gemeinden den Menschen einfach auf den Weg gebracht wurde, was die reine Lehre Jesu ist. Also die reine Bergpredigt, was Jesus da gesagt hat, oder bei der Endzeitrede, was Jesus da gesagt hat. Also es gibt Stimmen, auch im evangelikalen Lager, die das so sehen. Jetzt müssten wir allerdings, das habe ich nicht zeitlich mitgebracht, dass wir jetzt das Matthäusevangelium da einmal genau studieren. Tatsächlich also gibt es gute Gründe, das Wort Gottes so aufzufassen, dass wir nur die Lehren Jesu einmal antragen. Wenn wir jetzt hier lesen mit den Worten, dass wir in dem Psalm und Lobgesängen Anklang finden sollen, also auch geistliche Lieder, dann haben unsere Väter des Glaubens genau das gemacht. Wenn ich jetzt ein altes Gesangbuch hier hätte, könnten wir nachschlagen, wie Texte der Schrift immer wieder als Texte, als Lieder umgemünzt wurden. Also die Inspiration war die Schrift und dann kam ein Lied daraus. Bekannt zum Beispiel, heute hatten wir gelesen in der Gebetszeit Psalm 24 und da gibt es viele Lieder, die um diesen Psalm ausgedrückt werden für Männerchor, für verschiedene Chöre, die diesen Psalm als Lied empfinden. Und das Psalmbuch ist ein Gesangbuch, genauso wie es ein Gebetsbuch ist. Aber da kommt das her, da kommt die Inspiration her. Da haben die Väter den Glauben gezogen. Oder sie hatten Erlebnisse und haben sich mit dem Wort Gottes durch diese Lieder getröstet. Müssen wir mal sonntags darauf achten, wenn wir singen, ob da nicht wieder Texte aus der Schrift sind. Manchmal steht es dann dabei, was für ein Schrifttext da umgebaut wurde. Paulus wiederholt also schon, was er in Vers 15 schrieb, in 3,15. Der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe regiere in euch und seid dankbar. Das ist also das ganz Wichtige, was er hier der Gemeinde mitgibt. Und mit diesem Psalm und Lobgesängen sollen sie dankbar sein für das, was sie erleben. Wir wissen, das hatte ich ja schon gesagt, dass wenige Jahre nachdem der Kolosserbrief die Gemeinde erreichte, dass sie dann durch ein Erdbeben zerstört wurde und heute nicht mehr zu finden ist. Also, dieser Aufruf hier, seid dankbar, wohnt im Wort Gottes, ist also etwas ganz Wichtiges. Und dann kommen wir zu Vers 17. Alles, was ihr tut, alles, ob ich jetzt Auto fahre oder mit dem Mähdrescher, alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wir sollen also jetzt hier nicht unterscheiden, was ist weltlich und was ist geistlich, sondern unser Leben soll geprägt sein in der Dankbarkeit gegenüber Gott. Das wird gleich in dem Besonderen wichtig, wenn wir zu dem nächsten Abschnitt kommen. Alles, was von mir ausgeht, das soll eine Werbung für Gott sein. Oder das soll ein Wohlgeruch Gottes sein. Also das ist ja das Höchste auch in der Ethik, dass man zum Beispiel ein Gesetz oder eine Regel nach einer Person schafft, weil das so gut ist. Und dann wird dieser Person imitiert. Und dann wird also quasi eine Person durch die Handlung für die Ethik ein Beispiel, wie man sich benehmen oder verhalten soll. Wenn wir das jetzt hier haben, alles mit Worten oder Werken, das kommt so ein bisschen im Namen, also im Namen von, das kommt aus dem Finanzwesen. Vielleicht haben wir das schon mal erlebt, wir waren irgendwo in einem Restaurant und das Essen war nicht ganz so, wie wir das gewünscht haben. Und der Kellner war höflich, die Kellnerin sagte, ja, es tut uns leid, das haben wir nicht hingekriegt. Haben Sie denn noch einen anderen Wunsch? Und dann würde sie eventuell oder er sagen, das geht aber auf Kosten des Hauses. Und das ist eigentlich, was hier gemeint ist. Alles, was wir tun, geht auf Kosten von Jesus. Das ist nicht, was wir tun, sondern das ist, er ist der Urheber. Das geht auf seine Rechnung, das geht von seinem Konto. Was der Christ sagt und tut, kommt nicht von ihm, sondern er hebt von dem Konto des Herrn ab. Wir sprechen hier also vom Alltag und vom Sonntag in gleicher Weise. Wir sprechen auch von dem Privaten und von dem Öffentlichen. Oder von dem Beruf, Freizeit und Hobby. Alles, was wir eben tun. Wir können ja unterschiedliche Dinge tun. Wir können Fahrrad fahren. Dann fahren wir als Fahrradfahrer so, wie es sich gebührt. Oder wir können surfen, dann surfen wir eben, wie es sich gebührt und bringen niemand anders in Gefahr. Wir sollen also nichts aus eigener Kraft tun, habe ich auch hier wieder, 2. Korinther 3,5. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Habt ihr das mitgelesen? Ja, das, was wir tun, ist von Gott. Also er, das ist so ein Phänomenal, also er bereitet die Werke vor und wenn wir sie dann tun wir sie doch nur wieder, weil Gott sie uns zur Verfügung gestellt hat und vorbereitet hat. Er ist also unsere Kraft, er ist unser Kapital und er ist unser Vermögen. Und deswegen dankt Gott dem Vater durch ihn, Christus lebt aus uns heraus. Kommen jetzt zu vielleicht diesem spannenderen Punkt, aber nicht, dass das nicht spannend ist, das zu erkennen, dass alles von Gott kommt. Kommen jetzt zu dem Punkt Kolosser 3, die Verse 18 bis 4,1. Und das habe ich überschrieben mit Jesus Christus unterordnen. Da schreibt der Apostel Paulus, und das sollen die jetzt studieren, wie wir auch gleich machen werden: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam den Herrn in allen Dingen. Den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn. Nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut vom Herzen, als dem Herrn und nicht dem Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Jesus Christus. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven. Und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Also, dieser Abschnitt ist oft in der Lutherbibel mit der christlichen Haustafel überschrieben. Und eine Haustafel ist eine Bezeichnung für eine Standes-, Funktion- oder Rollenpräsenz. Die Glieder in einem antiken Haus standen ja immer in einem Verhältnis zueinander. Und eine Haustafel ist nicht eine Erfindung des Apostel Paulus oder der christlichen Kirche, der frühen christlichen Kirche. Bereits Aristoteles 384 vor Christus kannte schon so ein Konklud, wo er zum Beispiel den Herrn, den Sklaven, den Gatte, die Gattin und den Vater und die Kinder hatte. Also das war damals schon formuliert. Und diese verschiedenen Mitglieder des typischen Haushaltes werden immer paarweise angesprochen und darin unterwiesen, was für Pflichten und was für Rechten sie dem anderen gegenüber zu leisten haben. Also hier macht auch die Schrift Gebrauch von dem, was in der Antike schon üblich vorhanden war. Und das ist auch sicherlich unsere Aufgabe immer wieder, wenn wir in einer anderen Kultur sind, also zum Beispiel als wir Missionare in Kenia waren, dass wir dann in dieser anderen Kultur erkennen, was dieser Kultur dient, ohne am Wort Gottes irgendwas zu verändern. Da müssen wir immer gucken, dass wir da parallel arbeiten. Also bevor ich aber jetzt in diese Einzelauslegung gehe, möchte ich noch eine Beobachtung mit euch gemeinsam machen. Schaut einmal Vers 18. Das ist wichtig, damit wir das gleich verstehen. Vers 18 ist, wie es sich gebührt in dem Herrn. Habt ihr das? Vers 20. Denn das ist wohlgefällig dem Herrn. Haben wir das auch? Vers 22. In der Furcht des Herrn. Vers 23. Von Herzen als dem Herrn. Vers 24, ihr dient dem Herrn Christus. Und Kapitel 4,1, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Also, der Apostel Paulus ist es wichtig, dass alles hier im Namen des Herrn geschieht. Nochmal deswegen 3,17, alles was ihr tut mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen des Herrn. Es geht also nicht darum, die Rechte eines Hausherrn zu untermauern, sondern sie im Sinne des Herrn einzugrenzen. Untypischerweise werden jetzt hier auch Ehefrauen, Kinder und Sklaven direkt angesprochen, dass sie also hier als gleichwertige Personen behandelt werden. Selbstverständlich war dem Apostel Paulus bewusst, dass nicht alle Gemeindemitglieder Familien angehören, die gläubig sind. Und jetzt fangen wir mal an, ganz langsam. Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt in dem Herrn. Gemeint ist hier selbstverständlich die verheiratete Frau. Heute in der westlichen Kultur haben wir ja viele Baustellen, unter anderem auch da in dem Bereich. Nicht alles, was wir heute kennen, ist auch da biblisch fundiert. Es ist aber hier der Auftrag, ordnet euch den Männern unter. Und wem dies zu streng ist, müssen wir bedenken, auch wenn wir so jetzt mit diesem zeitgenössischen Zeitgeist zu tun haben, dass wir denken, das ist ja nicht mehr zeitgemäß, dann müssen wir bedenken, dass Jesus sich seinem Vater unterordnete, obwohl sie vom Wesen gleich waren. Wenn uns das eine Hilfe ist. 1. Korinther 15, 28. Da schreibt der Apostel Paulus den Korinthern, das könnt ihr mitlesen, wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles im Allen. Und wir kennen die Unterwerfung Jesu nach dem Willen seines Vaters. Das ist diese Unterwerfung, wovon hier gesprochen wird. Oder Philipper 2, 4 bis 6, auch das könnt ihr mitlesen. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ordnet euch den Männern unter, ist jetzt kein Kadavergehorsam. Es geht um Unterordnung. Das ist keine passive Haltung, sondern eine aktive. Und jetzt kann auch von den Mann nicht alles geboten werden. Wie es sich gebührt in dem Herrn. Und das ist die Schranke, die der Mann jetzt hat. Es geht also darum, was gefällt Gott. Darum geht es. Nicht, was mir gefällt, sondern was Gott gefällt. Es wird also die Vollmacht von vornherein jetzt hier eingeschränkt. Es gibt klare Grenzen, was der Ehemann erwarten darf, was die Ehefrau tun darf und was nicht und was der Ehemann erwarten darf. Also jetzt zum Beispiel fremde Götter anbeten geht gar nicht. Oder den Körper verkaufen geht auch nicht. Also es geht immer wieder im Kontext der Schrift. Und im Endeffekt gilt auch hier über diesen Vers, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen nach Apostelgeschichte 5, 29. Und dann geht es auf die Männer, 19. Ihr Männer, liebt eure Frauen, seid nicht bitter gegen sie. Und jetzt müssen wir unbedingt den Epheserbrief lesen, weil im Epheserbrief, der ungefähr zeitgleich entstanden ist wie der Kolosserbrief, führt Paulus das ein bisschen weiter aus. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt Epheser 5, 25 bis 29 lesen. Da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, keine Flecken, ohne Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Und dann sagt er, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Also das ist jetzt, wie was die Männer zu tun haben. Und hier geht es um diese Opferbereitschaft, Liebe Christi, die er der Gemeinde gegeben hat. Und wenn wir so unsere Frauen lieben, dann können wir nichts falsch machen. Das ist jetzt, wo wir gemessen werden. Ich telefonierte dieser Tage mit einem Bruder im Herrn. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Und er wiederum zitierte einen anderen, und das ist so ein bisschen überspitzt, eines Ehepaares. Also müsst ihr jetzt nicht ganz ernst nehmen, aber ist so etwas. Da fragt also die Gattin ihren Gatten, wirst du mich auch lieben, wenn ich schon alt und runzlig bin? Und er sagt, wieso? Das tue ich doch. Also das ist natürlich schon ein bisschen heftig. Aber ich glaube, wir haben es verstanden. Ja, wir haben es jetzt verstanden. Also ich bin ja noch ganz jung. Wir gehen gerade auf die 40 Ehejahre zu. Also das dauert auch noch ein bisschen. Also wir sind noch ganz jung verheiratet. Aber ich habe das nie empfunden oder nie verstanden, dass es Stress bedeutet. Wir haben, wie ihr alle wisst, sehr viele Entscheidungen treffen müssen. Die Ausreise nach Afrika, die Rückreise von Afrika, viele Dinge, die wir getan haben. Und oft hat meine Frau mich auch irritiert, was sie noch alles so drauf hat. Zum Beispiel ist sie gelernte Krankenschwester. Und als wir dann in Deutschland waren, sagte sie, du, ich möchte noch mal was für meinen Kopf machen. Sag ich, Mädel, nimm Geld, geh zum Friseur. Und wisst ihr, wo sie hingegangen ist? Zur Uni und hat studiert, genau. Und hat dann, also sie ist die einzige Frau, die ich kenne, die drei Staatsexamen hat. Eine als Krankenschwester und zwei als Lehrer. Seid nicht bitter gegen sie. Das Wort bitter entfaltet hier den Wortsinn von scharf oder von schneiden oder stechen. Und wir kennen ja so die Mutter als Fürsorgende. Und die Fürsorge, wenn die Männer die nicht anerkennen, dann schneidet das ihr ins Herz und es führt zu Schweigen. Wir Männer brauchen da manchmal eine ganz andere Augensalbe. Also ist zum Beispiel immer phänomenal, ich stehe vor dem Schrank und finde nichts, meine Frau greift und da ist es. Das ist unglaublich, das ist beim Kühlschrank auch so. Ich sehe das nicht, aber ich bin auch da schon langsam ein bisschen zurückhaltender. Ne? Und das ist einfach eine Tatsache, wir brauchen unsere Frauen. Und das ist auch schön, dass wir sie haben, denn auch das sagt ja die Schrift, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Die Schrift spricht also klar und deutlich davon, dass wir unsere Frauen weder unterdrücken noch ausnutzen sollen, sondern das Gebot heißt lieben. Das Beispiel ist uns gegeben. Kommt zu Vers 20. Ihr Kinder seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig dem Herrn. Auch hier wieder der Gehorsam findet dort seine Grenzen, wenn die Eltern von den Kindern etwas verlangen, was nicht schriftgemäß ist. Das dürfen wir Eltern nicht, auch Opa und Oma nicht. Für unseren christlichen, biblischen Kontext bedeutet das aber, die Kinder werden an das fünfte Gebot erinnert. Du sollst deinen Vater, deine Mutter ehren, auf das du lange lebst in dem Land, das dir der Herr dein Gott gegeben hat. Und das gilt jetzt für uns, die wir älter sind. Man kann so oberflächlich denken, ja, das ist für das Zeitalter der Konfirmanden. No, 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 no. Das gilt für die 30, 40, 50, 60-Jährigen, die ihre 80, 90-jährigen Eltern respektvoll begegnen sollen. Das ist hiermit gemeint. Und dann heißt es, das ist wohlgefällig dem Herrn. Also wenn die Kinder sich so verhalten, dann freut sich Gott im Himmel. Die Grundbedeutung hier, da stimmt Gott zufrieden, da ist Gott glücklich, dann hat Gott Freude an uns. Und dann hat das Gebot auch seinen Platz und sein Ziel gefunden. Und nochmal die Väter, Vers 21, ihr Väter verbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Wörtlich reizt sie nicht, also zornig machen, kränken, quälen, all das. Und Kinder spüren sehr wohl den Egoismus der Väter, wenn es zum Beispiel auch darum geht, besondere Leistungen zu finden. Sei es im intellektuellen Bereich, sei es im sportlichen Bereich, sei es im musikalischen. Da sind oft so die Väter diejenigen, die über die Kinder sich identifizieren wollen. Das sollen wir nicht tun. Wenn jemand begabt ist, wunderbar, weitermachen. Aber nicht jemanden zwingen, etwas zu tun, was man selber vielleicht als Kind nicht hinbekommen hat oder geschafft hat. Wenn Vorgaben, warum auch immer, mit den Kindern nicht leistbar sind, werden Kinder mutlos. Sie bekommen Minderwertigkeitskomplexe und sie können keine Lebensfreude entwickeln. Ich erlebe das immer wieder im Schuldienst, wie Kinder, sage ich jetzt mal so ein Stück weit, depressiv sind, weil sie nur oberflächlich geachtet werden und nur für gute Leistungen dastehen. Und es ist statistisch bewiesen, dass um die Zeugnisse, nicht so sehr die Halbjahrszeugnisse, aber um die Zeugnisse im Sommer sehr viele Suizide zu beklagen sind, weil Kinder es nicht geschafft haben, ihre Eltern glücklich zu stimmen. Weil das Zeugnis nicht so ausgefallen ist. Wir müssen unsere Kinder lieben, unabhängig von dem, was sie intellektuell drauf haben. Und wir müssen auch da geduldig sein. Immer wieder den Herrn vor Augen haben. Also wir können keine Leistung einfordern. Wenn sie da sind, ist schön. Das Wichtigste, was wir brauchen, gerade auch wenn Kinder durch die Pubertät gehen, dass wir Zeit für sie haben. Es geht nicht so sehr um die Geschenke. Natürlich freuen sich Kinder über Geschenke. Aber die Zeit mit dem Kind auf dem Boden liegen, mit ihm Duplos Lego spielen, was auch immer, Technik zusammenbasteln, die Zeit mit ihnen, in die Stadt gehen, einen Lötkolben kaufen, irgendwas zusammenfalten und so weiter. Das ist doch hier der Punkt. Vers 22, ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn. Nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Also zunächst muss an dieser Stelle das Wort Sklave in einem allgemeinen Rahmen gestellt werden. Zur damaligen Zeit bei Apostel Paulus, da gab es ungefähr so ein Drittel der Bevölkerung, die Sklaven waren. Und oft ging es den Sklaven besser als den Freien, die öfter in Armut lebten. Und wenn ich Zeit hätte, das ist auch wieder so ein Thema, dann würde ich mit euch gerne den Philemonbrief nochmal studieren. Da ist der Hauptthema der Sklave Onesimus. Der ist eifersüchtig, also hat irgendwelche Dinge getan, die nicht in Ordnung waren, ist davongelaufen, kommt zu Paulus im Gefängnis, bekehrt sich da und später sehen wir ihn auch noch in der Missionsgeschichte. Und Paulus will also jetzt hier diese Sache kitten zwischen Philemon und Onesimus, der ihm da weggelaufen ist. Also dem Alten Testament werden schon Sklaven besonders den Herren anbefohlen. In 2. Mose 21, 20 heißt es, habt ihr jetzt nicht, wer seinen Sklaven oder seine Sklavin schlägt mit einem Stock, dass sie unter seinen Händen sterben, der soll bestraft werden. Also auch das Alte Testament schützt die Sklaven. Und ich hatte ja letztes Jahr Josef als Sklave im Alten Testament als Schatten auf Jesus Christus ausgearbeitet mit euch zusammen. Und wie wir alle wissen, war Josef auch zunächst Sklave gewesen und konnte in Mitglied der Gesellschaft sich emporarbeiten. Natürlich gab es Fehlentwicklung. Und ich sagte das auch schon an dieser Stelle, das Institut, an dem ich in Afrika gelehrt habe, war auf dem ehemaligen Grundstück oder ist auf dem ehemaligen Grundstück, wo früher die Sklaven zusammengetrieben wurden, bevor sie dann mit den Schiffen Afrika verlassen hatten. Und auf diesem Gelände ist jetzt dieses Institut eine Stätte, wo Pastoren in einem 4-jährigen Kurs ausgebildet werden. Oder ihr kennt alle sicherlich das Lied Amazing Grace. Auch das hat ja den Hintergrund und entsteht dieser Entscheidung oder dem Schlüsselerlebnis von John Newton, der war Kapitän eines Sklavenschiffes, kommt in einem Sturm, wird gerettet und als erstes nach seiner Bekehrung behandelt er die Sklaven anders als vorher. Sagte letzte Woche, wenn der Bauer sich bekehrt, merken das die Kühe im Stall. Und da haben das die Sklaven auf dem Schiff kennengelernt. Und später dann mit William Wilberforce bekämpft er die Sklaverei, wie wir es alle nachlesen können in den Büchern. Und in unserer westlichen Gesellschaft später half dann dieser Einstieg, wie man Sklaven behandeln soll. Und woher kam das? Aus der Schrift. Da kommt das her. Jetzt nochmal zurück zu Paulus und den Sklaven, die er vor Augen hatte. Vers 22. Ihr Sklaven seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn. Nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Paulus wendet sich zunächst an die Sklaven und Paulus geht ausführlich auf ihre Pflichten ein. Und wie schon bei den Kindern heißt es auch hier, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn. Das konnte man natürlich erwarten, dass Sklaven gehorsam sind. Aber die Sklaven sollen sich nicht besonders bemühen, wenn sie wissen, dass sie beobachtet werden, sondern in dem tiefen, inneren, geheimen sollen sie es tun, wo sie keiner sieht. Nicht mit den Augen vor Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens in der Furcht des Herrn. Sie sollen also nicht aus Angst vor den irdischen Herrn, sondern aus Ehrfurcht vor dem himmlischen Herrn ihr Bestes geben. Gott sieht sie auch da, wo der irdische Herr sie nicht sieht. Und auch dort sollen sie gewissen sein. Wir stehen ja heutzutage in der modernen Welt einer modernen Sklaverei gegenüber. Aber was hier steht, gilt auch für uns, die wir angestellt sind. Wie wir gleich selbst sehen werden, selbst wenn wir selbstständig sind, müssen wir uns nach dem Wort Gottes richten. Auch hier wieder gibt es in der heutigen Zeit Arbeitnehmer, die von ihren Menschen, Mitarbeitern etwas verlangen, was nicht in Ordnung ist. Unsere Pflicht ist, in diesen Dingen, die uns aufgetragen sind, akkurat zu arbeiten. Also beispielsweise, ich habe ein eigenes Büro und oft sieht niemand, was ich tue. Ich könnte mich hinlegen, ein Buch lesen, sonst was machen. Das würde keiner mitbekommen. Aber ich stehe vor dem himmlischen Vater und der sieht mich. Und der fragt mich, was ist denn da los? Der sieht mich. Und das ist meine Aufgabe. Und dann bin ich treu. Und dann kann irgendjemand reinkommen, wann er will oder nicht. Ich tue meinen Dienst, weil ich meinem himmlischen Vater gefallen möchte. Das hängt im Text nicht von der Art der Arbeit ab, sondern was immer wir tun, soll mit Hingabe getan werden. 23, alles was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn, nicht den Menschen. Und Luther sagte in der Reformationszeit immer wieder, der Schuster und der Schmied, die Milchmagd, alle dienen Gott genauso wie der Priester in der Kirche. Auch die Sklaven. Und das ist jetzt das Entscheidende hier gegenüber. Die Sklaven dienen dem himmlischen Herrn. Die sind zwar bei dem irdischen angestellt, aber wenn sie gläubig sind, dienen sie dem himmlischen Vater. Vers 24. Da schreibt er sie ja an. Ne? Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Ich hoffe, das haben wir jetzt verstanden, dass wir zwar dem Irdischen angestellt sind, aber von dem Himmlischen vergütet werden. Und das ist jetzt die Perspektive der christlichen Sklaven. Das ist jetzt die höchste Wertschätzung, die sie erhalten können. Das heißt, ihr irdischer Lohn verblasst bei dem, was sie im Himmel einmal bekommen werden. Und warum bekommen sie das? Weil sie treu gewesen sind. Das ist der Christuslohn, der hier ihnen entgegenstellt. Und das ist quasi auf Erden undenkbar, dass ein Sklave seinen Herrn beerbt. Aber das ist hier die feste Zusage. Im Römischen Reich ist es undenkbar. Der Abraham sagt das zwar einmal so, ne? In 1. Mose 15, als Abraham keine Kinder bekommt, da sagt der Abraham, sprach, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Ja, ja, aber so wurde es ja dann später nicht. Da kam ja noch Isaak. Aber die irdischen Sklaven werden einmal Mitbesitzer im Reich Gottes sein. Und das wird jetzt hier Wirklichkeit. Der Sklave ist Miterbe Christi, er hat vollen Anteil an der Herrlichkeit und dem Heil und der Gnade Gottes. Dann wieder Vers 25, Begründung, denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Es gilt kein Ansehen der Person. Das ist zwar jetzt hier für die Sklaven, aber das gilt für den Herrn, das gilt für den Vater, das gilt für alle. Das heißt, dann muss die Boshaftigkeit auch entsprechend entlohnt werden. Wenn das Gute entlohnt wird, wird auch die Bosheit entlohnt. Und wir können jetzt zum Beispiel im Buch der Sprüche studieren, wie immer wieder mein Handeln, mein Tun mit dem Ergehen gegengerechnet wird. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Es gilt kein Ansehen der Person. Wie kann jemand auf Erden Schaden anrichten und glaubhaft Jesus Christus bezeugen? Und das habe ich jetzt wieder auch mit für euch, 2. Korinther 5,10. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Wir werden unseren Lohn empfangen am Richterstuhl Christi. Und die Dinge, die ihr nicht von mir kennt, die ihr nie seht, was ich tue, die sieht Gott. Und andersrum auch. Was ich von euch nicht weiß, das weiß er. Und deswegen brauchen wir die Buße, brauchen wir die Vergebung. Gott ist nicht parteiisch, er ist unbestechlich. Jetzt zu Vers 4,1. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt dem Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Also jetzt werden die Herren angesprochen, dass sie auch einen Herrn haben im Himmel. Und deswegen werden sie so deutlich hier angesprochen. Wir verstehen, dass in der Gemeinde zu Kolosser dieser Brief zuerst gelesen wurde. Und das ist jetzt das, was sie übernehmen sollen von dem Apostel Paulus aus dem Gefängnis für die Zukunft. Und das zur damaligen Zeit gilt natürlich heute genauso. Wenn es heißt, alles, was ihr tut, das heißt also auch, es schließt Berufe zunächst nicht aus. Ich kann Christ und Soldat sein. Ich kann Christ und Polizist sein. Ich kann Christ und Richter sein. Ich kann Christ und Lehrer sein. Ich kann Christ und Unternehmer sein. Das geht erstmal nicht. Aber es gibt natürlich persönliche Führung, wo jemand sagt, das kann ich als Christ nicht tun, ich muss kündigen. Wenn zum Beispiel Angestellte, von denen erwartet wird, dass sie betrügen, dass sie Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Zum Beispiel, wenn der Chef sagt zur Sekretärin, ich bin jetzt nicht da, wenn der und der anruft, wo sie verleugnen lassen. Und ich dann einfach sagen kann, ich kann das nicht tun. Und da muss ich auch dann irgendwann die Konsequenz ziehen und sagen, ich kann das nicht länger ausüben. Aber zurück zu den Generellen, was ich hier sagte. Johannes der Täufer fordert von den Soldaten nicht, den Beruf zu verlassen, sondern wie bei den Zöllnern gerecht zu handeln. Und das tun wir wieder im Auftrag Jesu. Also das habt ihr in Lukas 3, die Verse 12 bis 14, die lese ich jetzt nicht, aber das ist der Punkt. Das heißt also, von einem Christen soll Willkür, Verachtung, Ausbeutung, jegliche Art von Gewalt ausgeschlossen werden. Auch keine Diskriminierung, Rassismus oder. Das lehrt uns die Schrift nicht, an keinem Punkt. Das heißt also, wenn wir hier sauber arbeiten, sind wir gut aufgestellt, auch für die Gegenwart. Kommen wir jetzt zu Kolosser 4, die Verse 2 bis 6 abschließend. Mit Jesus Christus im Gebet verbunden. Und hier schreibt der Apostel Paulus noch einmal ganz deutlich, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Also, am Anfang haben wir gehört, das Wort Christi soll reichlich unter uns wohnen. Und hier seid ihr, seid beharrlich im Gebet, wacht in ihm mit Danksagung. Nochmal wieder Martin Luther, wie ein Schuster einen Schuh macht, ein Schneider einen Rock, also soll der Christ beten. Es gehört zu unserem Handwerk. Das ist, was Gott von uns erwarten kann. Ein christliches Handwerk ist das Gebet. Egal, ob er jetzt die Kolosse anschreibt oder die Römer oder die Bremer, wie auch immer. Er schreibt in Römer 11,12, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Das ist eigentlich das, was hier der Aufruf ist. Aber schauen wir mal erst. Der erste Aufruf ist, wacht in ihm. Das erinnert an Jesus, ne? Matthäus 24. Darum wacht, denn ihr wisst nicht, an welchen Tag euer Herr kommt. Das ist diese ständige Bereitschaft. Wacht. Jesus hat seine Jünger immer wieder zur Wachsamkeit aufgerufen. Und die Wachsamkeit vor der Versuchung und Verwirrung ist der Gläubige permanent ausgesetzt. Das ist ja auch gegenüber diesen Irrlehrern, wenn die kommen. Da muss er wachsam sein. Denn sie kommen nicht als Angriff, sondern sie kommen geschmeidig und kommen in einer Weise, dass wir sie vielleicht auch sogar unterschätzen. Der zweite Aufruf ist hier Dankbarkeit. Das Gebet soll von Dankbarkeit geprägt sein. Paulus kennt ein Beten ohne Dankbarkeit offensichtlich gar nicht. Oder er kann es sich nicht vorstellen. Guck mal, den Philippern schreibt er, Philipper 4,2, könnt ihr mitlesen, sorgt euch um nichts. Jetzt müsste man die Situation um Philippa kennen, die war nicht gut. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Aber da brauchen wir die geistlichen Augen, dass wir nicht nur die Not der Welt sehen, sondern auch das sehen, was Gott uns geschenkt hat und was er uns schenken wird. Und da kommt die Dankbarkeit raus. Wir sind immer so irdisch. Wir möchten auch das behalten, was wir kennen, möchten wir zusammenhalten. Aber Gott will uns viel mehr schenken, als was wir uns jetzt vorstellen können. Und Paulus wird jetzt noch konkreter, da kommt der dritte Aufruf in Vers 3. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Ihr erinnert euch an die Predigt am Sonntag, Pastor Latzer, ne? Tür auftue, hier steht das auch. Und wir das Geheimnis Christi sagen können. Paulus betet öfter in seinen Briefen für Gebetsunterstützung. Im Römerbrief 15,30 könnt ihr mitlesen. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Das ist dieser Gebetskampf. Und ich weiß, dass wir zum Aufruf des Gebets für uns selber oft eine Scheu besitzen. Aber es müssen aufpassen, dass es kein verkehrter Stolz wird. Dass wir auch da, wo wir Gebet nötig haben, darum bitten, dass für uns gebetet wird. Im Korintherbrief, 2. Korinther 1,11, könnt ihr mitlesen, dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unsertwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht wurde. Das kommt also durch die Fürbitte, kann das geschehen. Das kann Paulus auch nicht alleine wuppen. Aber weil für ihn gebetet wird, geschieht das. Oder Philipper 1,19, auch wieder mitzulesen. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Durch euer Gebet. Paulus weiß sich durch das Gebet getragen. Und ich komme in der Regel durch viele Gemeinden, Land auf, Land ab, habe verschiedene Dienste. Und ich spüre manchmal wirklich, wenn ich das so sagen darf, den Gebetsteppich, der einfach da ist. Dass man weiß, dass man umbetet wird. Schon in der Vorbereitung. Das spürt man. Oder ob es kalt ist und holprig ist. Dieser Gebetsteppich, von dem ich hier spreche, von dem spricht Paulus auch in 2. Korinther 3,1,2. Könnt ihr es mitlesen? Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch. Dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Betet für uns. Ganz wichtig. Auch für unseren Kirchenvorstand, für unsere Mitarbeiter in der Sonntagsschule. Es geht nicht nur um die Leute, die vorne stehen, sondern für die, die im Hintergrund arbeiten. Und dabei geht es, wie schon gesagt, um die offene Tür für das Geheimnis Jesu Christi. Könnt ihr nachlesen, Kolosser 1, 26, 27, haben wir am dritten Abend drüber gesprochen. Hier heißt es, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Paulus wusste auch nicht immer alles. Und wir wissen auch, dass Paulus durch den Heiligen Geist geführt oder gewährt wurde zu gehen. Er hatte zwar immer den Vorsatz, aber er wusste auch nicht immer, wie und wo es weitergeht. Und seine Verkündigung war ja oft auch eingeschränkt, weil die Gefängnistüren sich nicht geöffnet haben. Es gab ja nicht immer ein Erdbeben, wo er rausgehen konnte. Manchmal musste er durchhalten. Aber Paulus will, dass sich diese Gefängnistüren öffnen, ganz normal, und dass er seinen Dienst fortsetzen kann und dass er diese Herzenstüren der Menschen wieder erreichen kann. In Vers 5 schreibt er jetzt, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Das haben wir jetzt längst verstanden, dass wir im Griechischen zwei Worte für Zeit haben. Ja? Chronos, die Zeit, die sich wiederholt. Hier ist Kairos, das ist der Zeitpunkt. Also wenn ich mit jemandem zusammenkomme, dass ich zu diesem Punkt weise bin, wie ich mich verhalte. Die Gemeinde in Kolosser war eine Ortsgemeinde, sie war aber auch eine Verkündigungsgemeinde. Und das ist auch hier das Wichtige. Paulus ruft sowohl für die Ortsevangelisation in Kolosser auf, aber auch für die Weltmission. Denn Paulus war ja unterwegs nicht an die Ortsgemeinde, sondern er hat immer neue Länder und Strecken auch erschlossen. Also das ganze Verhalten der Gläubigen soll weise angelegt sein, im Reden, im Handeln, damit die, die noch nicht zur Gemeinde gehören, auch dazugehören. Ekklesia ist ja eigentlich das die Herausgerufenen, die rausgekommen sind aus der Welt. Und das sind hier, die draußen sind. Und das ist jetzt kein überhebliches Urteil für die, die drinnen sind. Die draußen sind, sind ja die, die wir waren. Und wir wurden ja auch nach drinnen gerufen. Und so sollen wir jetzt die, die noch draußen sind, nach drinnen rufen. Also keine Überheblichkeit. Noch ein entscheidendes Bild in Vers 6. Eure Rede sei allezeit freundlich. Das ist das Wichtigste, das müssen wir jetzt erstmal festhalten. Ja? Erstmal freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Salz kennen wir aus dem praktischen Bereich, da muss ich jetzt niemand erklären, was Salz ausrichtet. Also Salz brennt und beißt, ist also kein weichliches Wort, das wir als Christen weiterzugeben haben. Das ist schon heftig, ein zweischneidiges Schwert. Aber jetzt müssen wir freundlich damit umgehen. Also nicht in Richtung Allversöhnen. Wird schon werden, so schlimm wird Gott das nicht machen. No. Wir haben klare Vorgaben, was die Schrift uns sagt. Und das beißt und brennt. Aber, das ist wichtig, wir sollen jetzt kein Salz in die Wunde der Sünde streuen. Wir wollen niemanden verletzen, wir wollen ihn freundlich gegenübertreten. Deswegen ist es wichtig, eure Rede sei allezeit freundlich. Das ist das Wichtigste, um das zu verstehen. Das Zweite, was wir jetzt aber von Salz wissen, Salz soll auch konservieren. Das heißt, vor dem Verfaulen und Verderben bewahren. Und deswegen bringt es das Evangelium auf den Punkt und warnt vor der Verderbung. Vor dem ewigen Verderben. Das Wort Gottes soll Menschen zum Nachdenken bewegen. Think. Dass wir darüber nachdenken. Und das soll helfen, dass Menschen unter dem Wort Gottes auftauen. Dass sie auch anfangen, unter dem Wort Gottes zu wohnen. Dass sie da im Wort Gottes zu Hause sind. Und wenn wir jetzt weitergehen, ist Salz natürlich auch etwas, was die Speise schmackhaft macht und unsere Sinne weckt. Und das meint auch Jesus, wenn er sagt in Matthäus 5,13, das könnt ihr jetzt wieder abschließend mitlesen, ihr seid das Salz der Erde, wenn nun das Salz nicht mehr Salz, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschütte und lässt es von den Leuten zertreten. Und in Markus 9,50 als letzter Bibelvers hier für euch und für mich, Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit wird man es würzen? Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Amen. Ich bete. Lieber Vater, noch einmal danke für dein Wort, das so einfach, so praktisch ist, so ideal in alle Situationen passt. Danke, dass wir jetzt heute viele Bilder vor Augen hatten, dass wir sehen konnten, wo unsere Schwachstellen sind, wo wir vielleicht nicht freundlich waren, wo wir nicht richtig nachgesalzen haben, wo das Wort Gottes nicht unter uns gewohnt hat in unseren Herzen, wo wir Leute, die unter uns angestellt sind, nicht richtig behandelt haben, nicht die Achtung und Wertschätzung geschenkt haben, die dein Wort einfordert von uns. Ja, wir möchten um Vergebung bitten, dass wir wirklich Menschen werden, die nach deinem Herzen sind, dass Menschen gerne mit uns zusammen sind, weil sie sich bei uns sicher fühlen und deinen Frieden durch uns spüren. So möchte ich bitten, himmlischer Vater, dass du uns über den Abend hinaus bewahren und segnen möchtest, dass du uns das schenken möchtest, dass wir wieder gesund und in Frieden zusammenkommen dürfen. Und alles zusammen möchten wir jetzt in das Gebet legen, das du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel. Tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung. Erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Amen. Ja, liebe Geschwister, ich habe es mal nicht geschafft. Deswegen werde ich nächste Woche am 13. Dezember noch eine Ehrenrunde einlegen. Wir werden dann die letzten Verse ansehen und die werden noch einmal, das darf ich jetzt schon versprechen, insoweit spannend sein, weil es vornehmlich um Namen geht und hinter jedem Namen steckt eine Biografie und ein Leben und wir sehen diese Person unterschiedlichen Bereichen. Es geht also jetzt nicht mehr so um das ganz große geistliche Thema, aber es geht dann um die Menschen, die der Herr gebraucht hat, um sein Werk voranzutreiben und die deswegen auch in dem Kolosserbrief verewigt sind. Also ich wünsche euch alles Gute. Wichtigste, bleibt und seid dankbar.